SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier, guten Tag. Unsere Themen bis 12:30. Tag 1 nach der Großrazzia gegen Reichsbürger. Wo stehen wir und was wissen wir? Bündnis für die junge Generation. Mit Bundesfamilienministerin Paus spreche ich gleich darüber, wie die Bundesregierung den Corona-Blues der jungen Generation bekämpfen will. Und apropos Bundesregierung, heute ist die Ampelkoalition ein Jahr im Amt. 3000 Beamte im Einsatz, 150 Objekte durchsucht, 25 Festnahmen, 19 Personen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Das war das erste Ergebnis der wohl größten Polizeiaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Gestern gegen die Reichsbürgerszene. Ein Antiterror-Einsatz, wie Bundesanwaltschaft und Bundesinnenministerin Faeser wiederholt gesagt haben. Denn im Hintergrund stand offenbar ein Netzwerk, das auf einen politischen Umsturz hinarbeitete und dessen Planungen wohl auch schon ziemlich konkret und weit gediehen waren. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt hat schon gestern an dieser Stelle über den Einsatz und die Hintergründe berichtet. Herr Schmidt, wie hat sich dieser ganze Komplex, dieser spektakuläre Riesenfall seit den Festnahmen gestern weiterentwickelt?
Naja, für mich war gestern schon bemerkenswert, dass das eben alles gut geklappt hat und ich war beruhigt, dass es gewaltfrei geklappt hat, denn ich habe im Vorfeld mitbekommen, wie viele Sorgen die Ermittlungsbehörden hatten, dass da Zugriffe dabei sind bei Menschen, die Waffen haben und bei denen man damit gerechnet hat, dass die sich auch wehren können. Das ist alles gut gelaufen, dann hat das logistisch gut geklappt, bereits 19 der Beschuldigten dem Ermittlungsrichter vorzuführen. Auch damit war nicht unbedingt zu rechnen. Heute stehen noch einmal 4 Vorführungen an und 2 weitere Beschuldigte sind ja im Ausland festgenommen worden. Da wird es ein paar Tage dauern, bis sie aus Italien bzw. Österreich nach Karlsruhe kommen. Stand jetzt haben alle Haftbefehle bei den Ermittlungsrichtern standgehalten. Das ist ja die Prüfung durch einen unabhängigen Richter. Trotzdem muss man auch deutlich sagen, wir sind noch im Ermittlungsverfahren. Es gilt die Unschuldsvermutung. Auf der anderen Seite sind die Vorwürfe dann doch eben so gravierend aus Sicht der Ermittlungsrichter gewesen, dass es eben Untersuchungshaft gegeben hat.
BKA-Chef Münch rechnet damit, dass es noch weitere Festnahmen gibt. Was ist da Stand der Dinge?
Wir wissen, dass es im Umfeld dieser Gruppe noch sehr, sehr viel mehr Menschen mit einer ähnlichen Gesinnung gibt. Und ich halte es für naheliegend, dass die Ermittlungen ergeben, dass da noch andere Personen auftauchen, zum Beispiel durch die Auswertung von Mobiltelefonen, zum Beispiel dadurch, dass es durchaus sein kann, dass einige aus der Gruppe jetzt anfangen, auch zu erzählen. Mein Eindruck, das, was ich so hinter den Kulissen gehört habe gestern beim Ermittlungsrichter, sind da schon auch eine ganze Reihe von Leuten vor dem Ermittlungsrichter gestanden, die völlig fassungslos waren, was ihnen da gerade passiert und die möglicherweise überhaupt nicht realisiert haben, dass das, was sie da tun, dass das, worüber sie nachdenken, derart strafbar sein könnte. Und das ist für Ermittler kein ungewöhnlicher Effekt, dass so jemand dann auch anfängt, unter dem Schock der Festnahme, unter dem Schock, das ist jetzt Untersuchungshaft, in die ich komme, plötzlich darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht doch seine Situation verbessern kann, wenn man ein bisschen erzählt.
Es laufen die Befragungen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Öffentlichkeit auch etwas mehr zu diesen Plänen erfährt, die da gestern öffentlich geworden sind?
Naja, das vorgesehene Verfahren sagt, dass der nächste Schritt ja ist, dass der Generalbundesanwalt das, was er da ermittelt hat, in eine Anklage gießen muss. Da bin ich dann sehr gespannt, wie das ganz praktisch funktioniert, weil wenn man jetzt sich vorstellen würde, theoretisch, dass alle 52 Beschuldigten in ein Gerichtsverfahren kommen, das wird eine derartige Veranstaltung der Superlative, dass ich eher davon ausgehen würde, dass man prozessual versucht, das ein bisschen aufzuteilen und das möglicherweise in mehrere Verfahren zu gliedern. Da bin ich drauf gespannt. Aber das, was es dazu braucht, das, was der Generalbundesanwalt als nächstes leisten muss, ist eine Anklageschrift, in der er zusammenträgt, was die Ermittlungen ergeben haben, in der er begründet, warum er der Meinung ist, dass ein Gericht sich dem zuwenden muss. Eine der spannenden Fragen der nächsten Wochen und Monate.
Inzwischen gibt es neben der Berichterstattung über den Großeinsatz selbst noch einen weiteren Fragekomplex, nämlich wie es eigentlich kommt, dass so viele Reporter, Fotografen, Kameraleute bei den diversen Festnahmen und Durchsuchungen anwesend waren. Offenbar waren etliche Pressevertreter informiert, was man durchaus auch als Sicherheitsrisiko interpretieren könnte. Wann und wie haben Sie denn von dem Einsatz erfahren?
Also ganz offen gesagt, ein Teil meiner Arbeit ist investigativer Journalismus und das ist so eine Frage, auf die ich ungern antworte. Aber ich darf Ihnen versichern, ich wusste von diesem Ermittlungskomplex länger als in den vergangenen Tagen und auch ich habe den Eindruck gehabt, dass es irgendwann in der vergangenen Woche einen Punkt gab, an dem ich auch mitbekommen habe, dass plötzlich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, auch solche, die nicht investigativ arbeiten, auch in der Tagesaktualität plötzlich wissen, dass da für den 7. Dezember Dezember etwas geplant ist. Das ist etwas, was ich auch nicht so glücklich finde, bin ich ganz offen. Jetzt könnte man sagen, na klar, der Schmidt will nicht, dass das andere wissen, weil der Schmidt es weiß. Darum geht es aber gar nicht. In meiner persönlichen Berufsauffassung als Journalist gehen manche Dinge nicht und dazu gehört, dass man versucht, vor oder möglicherweise gleichzeitig mit Spezialkräften an Einsatzorten bei einer Festnahme zu sein. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Das ist lebensgefährlich für die Reporterin und den Reporter. Und so lustig so manche Bilder da gestern ausgesehen haben, wenn man zusehen kann, wie das Spezial Einsatzkommando mit der Kettensäge oder der Ramme in der Hand irgendwo hingeht. Das ist ja immer noch gefährlich. Die machen das ja nicht, weil sie irgendwie eine folkloristische Darbietung geben wollen, sondern die haben diese Sachen dabei, weil sie sich auf extreme Einsatzlagen einstellen. Und da finde ich, haben Zivilisten, da haben Reporter nichts zu suchen. Und der andere Punkt ist, auch die Einsatzkräfte selber geraten ja in Gefahr, wenn die Gegenseite weiß, dass sie kommen. Und man möchte die Menschen überraschen, damit es für alle Beteiligten glimpflich ausgeht.
Tag 1 nach dem Großeinsatz gegen die Reichsbürgerszene. Informationen waren das vom ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Eine Stunde ist es her, da sollten in der ganzen Republik Sirenen heulen, Warndurchsagen erfolgen in Hörfunk, Fernsehen, per Internet, per Warn-SMS und Warn-Apps. 11 Uhr, bundesweiter Warntag. Der letzte solche Tag am 10. September 2020 war ja eher zur bundesweiten Lachnummer geraten. Statt Sirenengeheul war damals vor allem nichts zu hören. Schlagartig wurde deutlich flächendeckend Alarm schlagen, wie es etwa bei der Ahrflut hilfreich, ja lebensrettend gewesen wäre. Das ging in Deutschland mangels brauchbarer Infrastruktur nicht. Insofern war der letzte Alarmtag schmerzhaft, er war peinlich, aber er war auch lehrreich. Heute nun sollte alles besser werden. Ob es das wirklich wurde, das erheben die zuständigen Behörden zwischen Garmisch und Flensburg derzeit noch. Im Vorfeld wurde jedenfalls schon mal intensiv geübt, auch mit noch ganz neuen Techniken, zum Beispiel in Aalen.
Mein Name ist Mobila. Ich bin eine von 3 mobilen Lautsprechersystemen der Feuerwehr Aalen.
Mobila ist eine kleine, fußballgroße Halbkugel. Auf einem dreibeinigen Ständer steht sie auf dem Dach des Feuerwehrwagens. Ein Steuergerät gibt's auch, einen kleinen Kasten mit Drehschaltern zwischen den beiden Sitzen. Marcel Klopfer von der Aalener Feuerwehr kennt sich damit aus.
Dann kann ich hier links einmal drehen an die verschiedenen Texte und hier oben den Umschalter, möchte ich den Text 1 bis 8 oder 9 bis 16 haben. So wie hier links möchte ich das extern haben von der eingesetzte Speicherkarte oder intern vom besprochenen Speicher.
Mit einer Lautstärke von 126 Dezibel und einer Abstrahlung von 360 Grad kann ich schnell eine große Anzahl von Personen benachrichtigen.
Live ins Mikrofon gesprochene Durchsagen macht Mobila ebenso möglich wie aufgezeichnete Warnbotschaften.
Sei es die Warnung vor einer Rauchwolke oder vor einem Chemieunfall, beziehungsweise auch die Räumung von einem Gebiet bei einem Bombenalarm, wie wir es ja schon bereits gehabt haben, oder eine Entwarnung, dass die Bevölkerung weiß, dass sie sicher ist und wieder zurückgehen kann in ihre Gebäude.
Wobei sich die Aalener Feuerwehr bewusst für eine Frauenstimme entschieden hat. Die würde auf die meisten Menschen beruhigender wirken als eine tiefe Männerstimme. 3 Mobilas hat Kommandant Kai Nitzjela beschaffen lassen. Einen ersten Test haben sie schon bestanden bei der Räumung einer Siedlung anlässlich der Bombenentschärfung Anfang März.
Mir war es für uns einfach auch wichtig zu erfahren, was für ein Umkreis ist das verständlich? Wie schnell darf so ein Fahrzeug dann fahren, dass man zum einen aufmerksam drauf wird und dann den Text komplett hören kann? Und der Text darf natürlich auch nicht zu lang sein. Das ist für uns so Erfahrung, die wir hier auch sammeln.
Herkömmliche Sirenensignale beherrscht Mobila natürlich auch. Der langgezogene Ton steht für Entwarnung. Gegenüber den alten, in Baden-Württemberg abgeschafften Sirenen bietet Mobila eine präzisere Warnung, aber nicht die einzige. Die Bürgerinnen und Bürger können selbst etwas für ihre Warnung tun, sagt der Kommandant. Und sollten es auch.
Also wichtig ist, dass sich jeder Bürger diese Nina-Warn-App runterlädt, weil hier kann er zum einen Warnungen empfangen, er kann aber auch Informationen über das richtige Verhalten abrufen. Auch dieses neu eingeführte Zell-Broadcasting. Dieses Zell-Broadcasting sollte jeder bekommen auf sein Handy. Manche Handys muss man aber davor freischalten.
Heute war bundesweiter Warntag. Frank Polifke berichtete aus Aalen. 16 Jahre Angela Merkel. Vor genau einem Jahr war die Ära endgültig vorbei. Am 8. Dezember 2021 kam eine neue Bundesregierung ins Amt. Die erste rot-grün-gelbe Koalition auf Bundesebene. Eine Fortschrittskoalition zumindest ist das der selbstformulierte Anspruch, der, wie vieles andere, inzwischen ordentlich überarbeitet werden musste, denn die Realität hat sich mit dem russischen Überfall auf die Ukraine so dramatisch verändert, dass man getrost von einer Änderung der Geschäftsgrundlage sprechen kann. Wobei anzumerken wäre, viele, aber längst nicht alle Stolpersteine der Ampel tragen bisher kyrillische Schriftzeichen. Berlin-Korrespondentin Anita Fünfinger über ein Jahr Ampel.
Saskia Esken kennt sich aus mit Hermann Hesse.
In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und das ist tatsächlich auch was, was ich heute empfinde.
Mehr Fortschritt wagen. Mit diesen Worten haben SPD, FDP und Grüne ihren Koalitionsvertrag überschrieben. Sie wollen einen gesellschaftlichen Aufbruch. Weg mit Faxgeräten, her mit dem modernen Staat, sagt nicht nur FDP-Chef Christian Lindner.
Die junge Generation hat uns beauftragt, diesen Status quo der vergangenen Jahre zu überwinden.
Schneller, digitaler, diverser. Der Koalitionsvertrag verspricht einen Neuanfang, der am 24. Februar jäh abgebremst wird. Der Angriff Russlands auf die Ukraine lässt den 144-seitigen Koalitionsvertrag fast in Gänze unter den Tisch fallen. Bundeskanzler Olaf Scholz muss umdenken und umsteuern.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Der Kanzler höchstpersönlich verkündet ein 100-Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr. Die Sozialdemokraten hatten früher bei Rüstungsprojekten gerne mal gebremst. Jetzt gibt es keine langen Diskussionen mehr, auch nicht bei der grünen Außenministerin Annalena Baerbock.
Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein.
Die andere Politik, das bedeutet vor allem in der Energiepolitik schnelles und entschlossenes Handeln. Deutschland will nicht mehr von Russland abhängig sein. Wirtschaftsminister Robert Habeck fährt als Bittsteller nach Katar.
Ziel der Reise ist, mittelfristig eine Wasserstoffpartnerschaft aufzubauen und kurzfristig LNG-Fördermöglichkeiten auszuloten.
Robert Habeck hat seit dem Krieg mehrere Bälle in der Luft und ein paar davon fallen auch runter. Die Gasumlage funktioniert nicht so wie gedacht. Die FDP will die Atomkraftwerke viel länger laufen lassen. Die Grünen bewegen sich nur um wenige Monate. Am Ende muss Olaf Scholz zum Machtinstrument Richtlinienkompetenz greifen. Nach 6 Monaten ruckelt es ein wenig. Dabei gelingen auch viele Projekte. Der Mindestlohn wird nahezu geräuschlos auf 12 Euro angehoben. Das Bürgergeld dreht eine Schleife durch den Vermittlungsausschuss, aber es kommt. Vor allem der FDP-Finanzminister hat sich dieses Jahr wohl anders vorgestellt. Stattdessen musste Christian Lindner sogenannte Sondervermögen kreieren, weil sie nicht Schulden heißen durften, ständig die Kasse aufmachen. Die Energiekrise wird zur Inflationskrise und kostet richtig viel Geld. Christian Lindner ist der Finanzminister, der mit einem Etat von fast 500 Milliarden Euro plus Schattenhaushalte ins nächste Jahr gehen wird. Schwummrig wird dem FDP-Mann nicht davon. Im Gegenteil, er sieht Licht am Ende des Tunnels.
Jetzt könnte so eine Art Wendepunkt bevorstehen, nämlich aus dem eher reaktiven Entscheiden hin wieder zur stärkeren Gestaltung. Das war ja auch das Ziel, mit dem wir als Regierung eigentlich angetreten sind.
Mit einem Hesse-Zitat: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das Gedicht vom Abschied und vom Neubeginn hat nicht nur Saskia Esken wohl mehr beschäftigt als vor einem Jahr gedacht.
Anita Fünfinger berichtete aus Berlin. Man muss schon sehr nostalgisch sein, um sich im Jahr 2022 zu wünschen, jung zu sein. Jung sein heißt derzeit nämlich vor allem Krisen satt. Klima, Krieg, Inflation, Corona. Nur 30% der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen blicken laut einer Erhebung optimistisch in die Zukunft. 7 von 10 machen sich demnach große Sorgen. Nur 3 von 10 glauben, dass sie ihr Leben und ihr Geschick selbst in der Hand haben, gegenüber 42%, die sich als völlig einflusslos und ausgeliefert wahrnehmen. In Berlin hat Bundesfamilienministerin Paus heute das Bündnis für die junge Generation gestartet. Frau Paus, was ist das für ein Bündnis?
Ja, das Bündnis ist ein Bündnis für die junge Generation. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Es ist so, dass die Jugendlichen heute nicht mehr mit der Zuversicht in die Zukunft schauen, wie sie es normalerweise tun und wie sie es auch verdient haben, ehrlich gesagt. Und ich habe das einfach wahrgenommen, gerade in Zeiten der Pandemie, da war die junge Generation extrem solidarisch mit allen anderen in der Gesellschaft. Und ich erlebe aber gerade, dass die Gesellschaft der jungen Generation nicht das zurückgibt an Solidarität, was die junge Generation jetzt braucht. Und um darum aufmerksam zu machen, darum habe ich dieses Bündnis ins Leben gerufen.
Wer ist daran beteiligt?
Alle möglichen Persönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, verschiedenste Bereiche, Mediziner, Wirtschaftswissenschaftler, KlimaforscherInnen, Und wir haben natürlich auch aus Kultur und Medien Menschen dabei, also ein ganz, ganz breites Bündnis, die ich gewinnen konnte, was übrigens gar nicht schwer war. Ich habe angerufen und fast 100% haben zugesagt.
Sie haben gesagt, dass die Aufgabe des Bündnisses ist es, die Belange der jungen Menschen einfach bewusst zu machen, aufs Tapet zu bringen. Wie genau soll das funktionieren?
Das sind alles Menschen, die aus sich heraus schon einflussreich sind. Und meine Hoffnung ist, dass sie eben mit dazu beitragen, die Stimme der Jugend hörbar zu machen.
Aber wie kann dieses Netzwerk dann dafür sorgen, dass dieser Missstand abgestellt wird?
Indem wir uns jeweils eigene Selbstverpflichtungen auferlegt haben. Ich als Jugendministerin natürlich sowieso. Ein erster wichtiger Termin ist für mich im Februar. Es gibt eine interministerielle Arbeitsgruppe für die Kindergesundheit. Die ist eigentlich gegründet worden, um sozusagen die körperlichen Gesundheitsfragen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Corona sich genauer anzuschauen. Und die haben jetzt auch festgestellt, die psychosozialen Belastungen und Folgen sind viel, viel größer. Und wir müssen uns dringend damit beschäftigen. Die werden im Februar ihre Empfehlungen vorlegen. Und dann möchte ich die eben im Rahmen dieses Bündnisses auch besprechen. Und ansonsten möchte ich insgesamt, und das wird im Mai sein, Jugendpolitiktage machen, wo ich über 1000 Jugendliche nach Berlin einlade. Aber mein Wunsch wäre es, dass ganz Deutschland im Mai diskutiert und mit Jugendlichen darüber spricht, was sie brauchen.
Das heißt, da findet sowas Ähnliches wie Partizipation statt. Da wollte ich gerade hin, weil auf der einen Seite haben wir 100 Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Bereichen, die die Belange der Jugendlichen ansprechen, ein bisschen in den Fokus rücken. Aber wir haben gleichzeitig etliche Jugendliche, ich habe die Zahlen eingangs genannt, die das Gefühl haben, selbst gar nichts in der Hand zu haben. Das ist doch keine direkte Reaktion.
Genau, das müssen wir ändern. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir Kinder und Jugendliche stärker beteiligen können. Auch dazu habe ich hier schon ein bisschen was in Gang setzen können. Wir haben jetzt nochmal gemeinsam Qualitätsmindeststandards für Kinder- und Jugendbeteiligung entworfen. Und die wollen wir jetzt auch im kommenden Jahr in die Praxis umsetzen. Wir sind dabei, einen nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung zu initiieren. Und ich erhoffe mir, dass eben die anderen Mitglieder im Bündnis, die sich auch alle selbst verpflichtet haben, für die Jugend etwas zu tun, dass sie auch mit dazu beitragen können, das in die Breite zu tragen und wir es wirklich schaffen, dass Kinder und Jugendliche stärker beteiligt werden.
Sie waren ja auch auf Sommerreise. Sie haben selbst schon viel mit jungen Leuten gesprochen. Was wollen die denn? Was fordern die?
Ja, die fordern genau das. Die fordern, dass sie gehört werden und die fordern ein, dass sie wichtig genommen werden und dass sie auch sich beteiligen können, Dinge tun können. Und das andere, was wir jetzt eben machen, ist, wir werden jetzt nochmal Geld zur Verfügung stellen, das sogenannte Zukunftspaket. Und da ist es dann wirklich möglich, dass quasi, wenn drei sich versammeln und sagen, ich habe eine gute Idee und dafür bräuchte ich aber vielleicht 100 Euro, 500 Euro oder auch mal 10.000 Euro, dass dieses Geld dann tatsächlich zur Verfügung gestellt wird, um eben Projekte, die Kinder und Jugendliche machen wollen, sei es ein Sportturnier oder sei es ein neuer Bolzplatz oder sei es, wir wollen Kinder- und Jugendparlamente schaffen, dass dafür das Geld dann auch zur Verfügung steht und Kinder und Jugendliche wirklich was machen können.
Wie viel Geld steht dir zur Verfügung?
Das sind insgesamt 50 Millionen Euro und es ist aber, wie gesagt, an Projekten alles möglich, von 100 Euro bis 150.000 Euro, die ganze Bandbreite, wenn der Antrag gut ist und Kinder und Jugendliche das wirklich zusammenwuppen wollen.
Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen über das Bündnis für die junge Generation. Das Netzwerk wurde heute offiziell gestartet. Das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Black Sites, das ist vielen ein Begriff. Seit die USA nach dem 11. September 2001 in den Krieg gegen den Terror zogen. Black Sites, das waren CIA-Gefängnisse, die es offiziell gar nicht gab. Ein rechtsfreier Raum, wo Dinge geschahen, die eines Rechtsstaats absolut unwürdig sind. Gemeinsame Recherchen des ARD-Politikmagazins Monitor mit mehreren europäischen Medien zeigen nun, es gibt offenbar auch europäische Black Sites. Entlang der EU-Außengrenze, in Bulgarien, in Ungarn und in Kroatien nutzen Sicherheitskräfte offenbar Geheimgefängnisse, und zwar für Flüchtlinge. Schutzsuchende werden dort gefangen gehalten und oft misshandelt, bevor sie gewaltsam zurück über die Grenze gebracht werden. Besonders brisant, das alles passiert offenbar direkt unter den Augen der EU-Agentur Frontex. Julia Regis berichtet.
Eine Station der bulgarischen Grenzpolizei. An der Seite des Geländes steht eine verfallene Baracke, darin Menschen, offenbar Flüchtlinge, festgehalten, offenbar ohne Wasser, ohne Essen, ohne Toilette, teilweise tagelang, berichten sie. Ein verbotener Ort an der Außengrenze der EU, gefunden im Rahmen einer Recherche des ARD-Magazins Monitor mit Lighthouse Reports und europäischen Medienpartnern. Immer wieder hatten Flüchtlinge berichtet, dass sie so eingesperrt wurden. Danach habe man sie zurück über die Grenze gezwungen. Für den Rechtswissenschaftler Konstantin Ruschka ist klar, hier wird mehrfach gegen geltendes Recht verstoßen.
Das eine ist die unmenschliche und erniedrigende Behandlung. Ich darf die Personen ohne Verfahren nicht einfach festhalten und ihnen die Freiheit entziehen, insbesondere dann, wenn ich die Freiheitsentziehung dazu nutze, sie rechtswidrig über die Grenze zurückzubringen.
Dieser Rechtsbruch geschieht offenbar unter den Augen der EU. Mehrmals konnten Journalisten auf dem Gelände der Polizeistation Autos der EU-Grenzschutzagentur Frontex filmen. Frontex sagt auf Nachfrage, man wisse von all dem nichts. Dabei sind Frontex-Beamte im selben Ort stationiert.
Dadurch, dass Frontex vor Ort ist, bekommt Frontex natürlich alles mit. Und wenn die das nicht verändern, sondern darüber hinwegschweigen, dann machen die sich mitschuldig.
Sagt Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch in Deutschland. Und Bulgarien ist kein Einzelfall. Die Recherchen zeigen, in Ungarn wurden Flüchtende offenbar regelmäßig in Schiffscontainern eingesperrt. In Kroatien sollen sie über Stunden in brütender Hitze in Transporter eingepfercht worden sein. Danach werden die Menschen zurück an die Grenze gebracht. Raus aus der EU, ohne Chance auf ein Asylverfahren. Die betroffenen Länder zeigen sich ahnungslos. Die EU-Kommission betont auf Nachfrage, dass EU-Recht an den Außengrenzen eingehalten werden müsse. Für Wenzel Michalski sind das nur Lippenbekenntnisse. Ändern würde sich nichts.
Man will es einfach nicht. Man möchte anscheinend, dass die Behandlung der Migrantinnen und Migranten an den Außengrenzen so abschreckend ist, dass die Menschen erst gar nicht auf die Idee kommen, nach Europa zu kommen.
Menschen, die erst eingesperrt und dann gezwungen werden, die EU zu verlassen, ohne jegliches Verfahren. An ihrer Außengrenze stehen die Werte der EU auf dem Prüfstand.
Mehr zu Black Sites in Osteuropa heute Abend in Monitor um 21.45 Uhr im Ersten. Vor dem Münchner Landgericht hat am Vormittag der Strafprozess im mutmaßlich größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegszeit begonnen. Angeklagt sind der frühere Chef des Finanzdienstleisters Wirecard, Markus Braun, und zwei seiner früheren Mitarbeiter. Vor 2,5 Jahren ist der damalige DAX-Konzern Wirecard kollabiert in einem Sog aus Betrug und Manipulation. Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Um was geht's denn jetzt heute genau in diesem Prozess?
Die Staatsanwaltschaft wirft den drei angeklagten ehemaligen Wirecard-Managern vor, eine kriminelle Bande gebildet zu haben, die dann Konzernbilanzen gefälscht und Kreditgeber um mehr als 3 Milliarden Euro betrogen haben soll. Ganz konkret ist der Hauptangeklagte Ex-Wirecard-Chef Markus Braun wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, Untreue, Marktmanipulation und unrichtiger Darstellung angeklagt.
Das ist ja schon mal ein hübscher Katalog. Was erwarten denn Experten und Öffentlichkeit von diesem Prozess?
Also vor Prozessbeginn, da hatte sich schon abgezeichnet, dass der Hauptangeklagte Braun die Vorwürfe zurückweisen wird gegen ihn. Anders sein Kompagnon Oliver Bellenhaus, der eine Tochtergesellschaft von Wirecard in Dubai geleitet hat. Er tritt als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft auf und will sich kooperativ zeigen. Das hat sein Anwalt verlauten lassen und will damit natürlich Strafminderung erreichen. Und der dritte Angeklagte, das ist der frühere Wirecard-Chefbuchhalter, der wird voraussichtlich schweigen, also die Aussage verweigern. Noch kurz Details zum Prozess, der am Vormittag mit ein bisschen Verspätung, 3/4 Stunde, in einem Gerichtssaal im Gefängnis Stadelheim begonnen hat, weil offenbar die Einlasskontrollen länger gedauert haben, als man dachte. Jetzt derzeit verließ der Staatsanwalt die 89-seitige Anklage. 5 Stunden sind dafür angesetzt und danach soll sich dann der Verteidiger von Markus Braun mit einer ersten Stellungnahme zu Wort melden. Das ist jedenfalls der Plan für heute.
Und wann gibt's ein Urteil?
Das Gericht hat rund 100 Verhandlungstage angesetzt, wird also ein bisschen dauern. Vor 2024 wird es also kein Urteil geben. Und schlechte Nachrichten gibt's übrigens auch für die ganzen Kleinanleger, die bei der Wirecard-Pleite ihr Geld verloren haben. 22.000 davon fordern 7 Milliarden aus der Wirecard-Insolvenzmasse. Das wird aber vermutlich nichts, denn erstmal müssen die Gläubiger ihre Forderungen bedient bekommen. Das wird schon mal nicht hinhauen, aller Voraussicht nach. Und die Anleger, die gehen dann halt leer aus. Gucken wir zum Schluss noch kurz an den DAX, wo Wirecard ja auch mal notiert war. Die Anleger sind eher unentschlossen heute. Der DAX hat mittlerweile leicht ins Minus gedreht und jetzt schaue ich noch ganz aktuell auf den Wert. Der DAX steht jetzt bei 14.205 Punkten.